Robin Alexander ist nicht nur stellvertretender Chefredakteur der Welt, sondern gilt zugleich als einer der profundesten Kenner der Berliner Politik. Der weiß, was vor den Kulissen, aber vor allen Dingen auch, was hinter den Kulissen so läuft. Und wir freuen uns, dass er heute zu Gast ist bei Phoenix Persönlich. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Herr Alexander, Ihr neuestes Buch trägt den Titel Letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie. Das hört sich eher dystopisch an. Ist die Lage wirklich so schlimm?
Die Lage ist ernst und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil es sieht ja alles noch aus wie immer. Der Reichstag ist noch da, wir haben eine Regierung, wir haben ein Parlament, Phoenix gibt's noch. Aber die Lage ist ernster geworden, weil die politische Mitte tatsächlich darum ringt, noch Mehrheiten zu haben und zu gestalten. Und deshalb habe ich so einen Titel gewählt, damit die Leute merken, ist ernst.
Nun begleiten Sie ja Friedrich Merz schon seit langem in der journalistischen Beobachtung, sicherlich auch in den Zeiten, als er noch als Topmanager unterwegs war, danach als Oppositionsführer, jetzt seit gut 2 Monaten als Kanzler. Was würden Sie sagen, wo hat er sich am meisten verändert?
Vor der Sommerpause hat er seine erste Regierungserklärung gehalten. Und da war ganz interessant, dass er dort sehr geschäftsmäßig war und sehr detailreich und sich die großen Polemiken verkniffen hat, zu der er durchaus Begabung hat.
Sie kennen ihn ja nun auch näher. Sie sind sehr viel mit ihm unterwegs. Ich gehe mal davon aus, dass er Ihnen schon als Person auch relativ vertraut ist. Was würden Sie denken, welche Rolle er spielen möchte als Kanzler oder welche Vision er von sich selbst hat als Kanzler?
Friedrich Merz hat die Analyse, dass das Land in einer schwierigen Situation ist und er möchte das heilen und er zielt vor allen Dingen auf 2 Bereiche. Das ist die Migration. Merz glaubt, dass die Migration schon länger als die Ampel seit 2015 eigentlich fast etwas ist wie eine klaffende Wunde und dass er darum die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, senken muss. Und das Zweite ist, dass er die Wirtschaft beleben will. Er sagt, die Ampel hat uns eine Rezession hinterlassen und da müssen wir raus. Das sind so seine beiden großen Ziele.
Nun steht allerdings auch im Raum, vor allen Dingen natürlich von Seiten der Opposition, aber viele sagen auch, er hat bereits jetzt schon Wahlversprechen gebrochen oder zumindest nicht so eingehalten. Sondervermögen statt Schuldenbremse, die Stromsteuer soll private Haushalte doch nicht so entlasten wie ursprünglich angekündigt. Es scheint auch für die Einkommenssteuersenkung nicht so gut auszusehen. Was würden Sie sagen oder was glauben Sie? Ist das so das Modell, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Oder geht es da mehr um die harte politische Realität und es musste einfach sein, nach seinem Dafürhalten?
Friedrich Merz hat im Wahlkampf tatsächlich etwas anderes versprochen, als dass er jetzt als Kanzler tut. Das kann man überhaupt nicht leugnen. Das ist so. Und auch in wesentlichen Politikfeldern, nämlich der Haushaltspolitik. Und er begründet das damit, dass wir eine andere Weltlage haben, dass wir uns nicht mehr darauf verlassen können, was die Amerikaner tun unter Präsident Trump, dass Europa mehr machen muss. Und die Frage ist jetzt, stimmt das? Da wäre ich auf jeden Fall dabei, das stimmt. Aber die andere Frage ist, konnte man das nicht ein bisschen früher wissen?
Und konnte man?
Ja.
Sagen Sie auch in Ihrem Buch, schreiben Sie auch darüber. Es gab ja offenbar auch ein Gutachten, das er schon vor dem Wahltermin in Auftrag gegeben hat, um zu klären, ob man mit der alten Bundestagsbesetzung noch abstimmen könnte. Wir erinnern uns an die Migrationsgesetzgebung damals. Halten Sie das für kluge Strategie, sowas zu machen? Oder ich meine, ist es am Ende rausgekommen?
Das Interessante ist, Friedrich Merz hat ja, auch weil er schon ein gewisses Alter hat, nicht viele Menschen, die er noch um Rat fragt. Und einer dieser Menschen war Wolfgang Schäuble. Den hat Friedrich Merz sehr ernst genommen. Und Wolfgang Schäuble hat Ende 2023 auf einer Fraktionssitzung der Union, die letzte, an der Schäuble noch teilnahm, bevor er Weihnachten dann starb, gesagt, macht keine Versprechungen im Wahlkampf. Ihr werdet sowieso gewinnen, also ihr als Union. Und das Regieren wird ganz schwer. Legt euch keine Steine in den Rucksack im Sinne von unerfüllten Erwartungen. Und diesen Rat hat Friedrich Merz gehört und ausgeschlagen. Und er hat einen Wahlkampf geführt, der Erwartungen geweckt hat, die jetzt sehr schwer zu erfüllen sind. Er hat sich also Steine in den Rucksack gelegt.
Das heißt, er hat ein Glaubwürdigkeitsproblem und wie kommt er da wieder raus? Zumindest irgendwie in Teilen der Bevölkerung sieht es ja immer noch so aus.
Interessant ist, dass er das selber so sieht. Er hat das Bild gefunden, er hätte eine Hypothek aufgenommen beim Bürger. Eine Hypothek muss man ja zurückzahlen. Also Merz glaubt, wenn seine Reformen, die noch kommen müssen, Erfolg haben, wenn die Wirtschaft anzieht, dann würden die Bürger sagen, okay, das war holprig, aber es war es wert.
Nun ist es ja fast schon euphemistisch gesagt, doch ein relativ pragmatischer Zugang zu Politik, wenn wir das mal so umschreiben. Es hat auch viel Kritik daran gegeben, dass weder er noch sein Vizekanzler wirklich Regierungserfahrung hatten. Er hat auch ins Kabinett viele Leute geholt, die bislang noch nicht in Regierungsämtern waren. Was würden Sie sagen? Sie sind ja schon sehr lange politischer Beobachter. Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil, wenn man irgendwie nicht schon lange Erfahrung hat in verschiedenen Ämtern, wie beispielsweise Olaf Scholz es ja hatte?
Das ist genau der Punkt. Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt haben, hätte ich gesagt, nein, Erfahrung ist, das ist ganz schwierig. Und so ein Apparat zu lenken ist was ganz anderes als nur eine Fraktion zu führen und auch was ganz anderes als ein Unternehmen zu führen. Aber niemand hatte mehr Erfahrung als Olaf Scholz. Und es hat ihm am Ende nicht genutzt. Also wir brauchen einen Bruch im Sinne eines Stilbruchs. Und da ist der Wechsel von Scholz zu Merz viel größer als von Merkel zu Scholz. Und weil wir vorher Kanzler und Kanzlerinnen hatten, die sehr kleinteilig regiert haben. Und Merz macht große Ansagen, zeigt Richtungen. Aber vielleicht brauchen wir auch was Neues. Und das Alte war an sein Ende gekommen.
Wenn wir mal auf die engsten Circle schauen, der ihn da so umgibt, also seine Boys Group sozusagen, weil Frauen sind ja weit und breit nicht zu sehen. Ein starker Generalsekretär mit Carsten Linnemann, ein treu ergebener Thorsten Frey im Kanzleramt, aber auch Ministerpräsidenten wie Henrik Wüst oder auch Markus Söder sicher mit einer eigenen Agenda, auch Jens Spahn eigentlich ja jemand, der sicherlich sehr auch in seiner eigenen Karrierelinie unterwegs ist, auch wenn er im Moment ein gewisses Problem mit der Beschaffung der Corona-Masken hat. Was würden Sie sagen? Auf wen kann er sich da verlassen? Und ist er überhaupt jemand, der sich auf jemanden verlassen können möchte?
Da haben Sie ein ganz zentrales Wesensmerkmal dieser Kanzlerschaft im Blick. Normalerweise ist das so, dass Politiker oder auch Politikerinnen sich mit ganz wenigen Vertrauten umgeben über Jahrzehnte. Und in allen Ämtern kommen die dann immer mit und es ist wie so eine Gruppe, die aufsteigt. Und Merz hat diese Gruppe nicht. Als Merz nach Berlin kam, nachdem er 20 Jahre in der Wirtschaft war, hatte er Fans, aber er hatte nicht diesen Kreis von erfahrenen Vertrauten. Und deshalb musste er den jetzt aufbauen. Und deshalb ist das jetzt auch eine Bewährungsprobe für diese Leute.
Und wem vertraut er? Was würden Sie sagen?
Na, er vertraut schon seinem Kanzleramtschef, das ist der Herr Frey, Thorsten Frey. Er hat einen ganz jungen Büroleiter, der sehr einflussreich ist. Jakob Schroth heißt er. Also er hat schon diese Leute und er gewährt auch Vertrauen. Zum Beispiel denken Sie mal Jens Spahn, Fraktionsvorsitzender, also jemand, der ihm großen Ärger machen kann. Potenziell. Das war mal jemand, der gegen Merz war, der für Armin Laschet gekämpft hat, der Merz Aufstieg verhindern wollte. Ja? Und dann trotzdem zu sagen, Schwamm drüber, jetzt sitzen wir im selben Team, ist auch erstaunlich. Ich weiß nicht, ob Frau Merkel das gemacht hätte.
Nun kennen Sie aber auch die Personen alle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Würden Sie denn sagen, ein Friedrich Merz kann auch einem Jens Spahn trauen?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also Angela Merkel hatte diese eingeschworene Gruppen um sich herum, aber es war auch sehr still. Es wurden wenig Debatten geführt, gerade in der Fraktion. Es war intellektuell nicht anregend. Und als Merkel dann irgendwann weg war, kam die Union in schwere Wasser, weil die zweite und dritte Reihe nicht gefechtsfähig war. Andererseits können Sie das Wort von Helmut Schmidt nehmen. Der hat mal gesagt, in jedem Kabinett müssen vier Leute sitzen, die sich zutrauen, Bundeskanzler zu werden.
Ich weiß nicht, ob, die haben wir ja damit, oder?
Ja, also ob wir jetzt vier im Kabinett finden, aber Spahn traut es sich auf jeden Fall zu. Ja? Also Ambitionen sind eine schöne Sache, bergen aber auch eine Gefahr.
In der Kritik ist Herr Merz ja auch manchmal für seine klare, etwas drastische Sprache. Wir erinnern uns an die kleinen Paschas, natürlich lange her, war er noch in der Opposition. Jetzt hatten wir den Satz, Israel macht die Drecksarbeit im Hinblick auf den Iran. Der Bundestag ist kein Zirkuszelt im Bezug auf die Regenbogenfahne, die dort nicht mehr gehisst werden sollte. Und wir hatten ja gerade schon den Vergleich zu Olaf Scholz, der ja doch eher schmallippig und sehr sparsam mit Kommunikation unterwegs war. Glauben Sie, dass das extra ist oder ist er einfach so ein anderer Typ?
Und beides. Er ist authentisch und er hat sich überlegt, dass er sich das erhält. Also wenn natürlich treten Leute an ihm heran, die sagen, oh Vorsicht, sag das lieber nicht mit der Drecksarbeit, da könnte jemand schreiben, das darf man nicht sagen. Er macht es doch, weil er glaubt, dass er durch dieser, und er selbst sagt, dass das authentisch, das ist das Wort, was man dazu wissen muss, dass er dadurch Bürger erreicht, die Scholz ja nicht mehr erreicht hat. Scholz hat ja auch viele Interviews gegeben, aber die Leute haben gesagt, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Und Merz, was Merz sagt, bleibt noch jedenfalls mehr hängen.
Und ist ja auch digital gut unterwegs, ne? Instagram-Account der Bundeskanzler und so weiter. Also wir sehen da einen Bundeskanzler, der sehr entspannt in einem Ledersessel sitzt und zum Teil auch Fragen von Kindern beantwortet, beispielsweise nach seiner Frisur. Ist das einfach nur die Strategie eines sehr guten und effektiven Beraterteams oder nehmen Sie ihm diese Menschlichkeit? Es ist ja schon überraschend, wie menschlich und relaxed er sich da gibt. Nehmen Sie ihm das ab.
Ich habe mal etwas gemacht, das erzähle ich bei Ihnen zum ersten Mal. Wenn man mit dem irgendwo hinfliegt, da sind da ja Leute von der Bundeswehr. Ja? Und da gibt es ja dann Leute, die machen den Service und da gibt es die Piloten und da gibt es den Gepäck. Also so. Ich habe einfach mal gefragt, diese Leute, wie ist denn der so? Und die meinten, der ist ganz zugewandt. Als er erstmal dabei war, ist er überall rumgegangen, hat gefragt, was machen Sie denn? Hat eine Hand gegeben und wäre da offener gewesen als Merkel und Scholz. Und ich glaube, das hat er einfach. Der hat so eine ganz normale Art, gar nichts Besonderes, wie man so, also er ist da weniger reserviert, weniger abgehoben. Kann allerdings noch kommen. Wer weiß, nach ein paar Jahren Kanzlerschaft gewinnt er noch diese...
Wenn der Frust einsetzt, meinen Sie?
Ja, oder auch die Erfahrung, dass er mit offener Kommunikation mal eine schlechte Erfahrung macht. Aber noch hat er das, er hat so einen ganz normalen Umgang.
Was kann er denn sonst noch lernen oder anders machen als das, was die Ampel gemacht hat? Sie widmen ja in Ihrem Buch ja verschiedene Kapitel und schildern zum Beispiel auch die Errungenschaften der Ampel. Sie sagen, das Gerede von Staatsversagen ist Unsinn. Das ist nicht so gewesen. Deutschland hat den Energiekrieg gegen Putin sozusagen gewonnen, jedenfalls nicht verloren. Und hat doch am Ende viel auf die Beine gestellt über das, was nachher gar nicht mehr gesprochen wurde. Wir waren ja gerade dabei bei der mangelnden Kommunikation. Was würden Sie sagen, was das Wichtigste wäre, aus dieser Zeit zu lernen? Und nächste Frage noch direkt, vielleicht können Sie es verbinden. Es gibt einen spannenden Begriff in Ihrem Buch, nämlich den Begriff der sogenannten Bunkerrunde. Erstmal klingt das sehr geheimnisvoll. Was meinen Sie damit? Wir waren ja eben schon bei der Energiepolitik. Ja.
Also die Ampel ist natürlich als Regierung gescheitert. Ne? Also eine Regierung, die sich selber in die Luft sprengt, weil sie keinen Haushalt, die sind gescheitert. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das schreibe ich auch in der gebotenen Härte in dem Buch. Aber zur Fairness gehört auch zu sagen, es ist auch etwas gelungen. Und in dieser Bunkerrunde, das war ein Treffen in einem bestimmten Raum im Kanzleramt, von dem wir alle nichts wussten, wo die sich getroffen haben, die führenden Leute der Regierung mit führenden Leuten aus den Geheimdiensten und anderen Beamten, haben gesagt, wenn der Putin uns das Gas abdreht, wie kriegen wir eigentlich anderes Gas? Und haben dann eine Firma gegründet, hinter dem, was man gar nicht wusste, die Bundesrepublik steckte, und auf der ganzen Welt Gas gekauft. Und haben in Rekordzeit diese Terminals gebaut, dass das Gas mit den Schiffen gebracht werden konnte. Und das war wirklich eine Leistung. Das hätte nicht viele andere Länder aufstellen können in so kurzer Zeit. Und es hat ja auch geklappt. Wir hatten ja Gas, wir haben ja nicht gefroren. Die Industrie ist nicht zusammengebrochen. Hinterher sagt man immer, na, ist ja gut gegangen, aber die Gefahr war real. Also ich versuche in dem Buch zu schreiben, was ist schiefgelaufen, aber wenn was geklappt hat, dann schreibe ich es auch.
Wenn wir auf Herrn Merz schauen und seinen Vizekanzler Lars Klingbeil, die SPD ist ja nach wie vor in der Regierung, auch wenn sie aus diesen Dingen nicht allzu viel gemacht hat, wie sie ja geschrieben haben und kommunikativ das nicht wirklich irgendwie offen klargestellt hat, was auch die Errungenschaften waren. Aber wenn man Herrn Merz anschaut und Herrn Klingbeil anschaut, hat man schon das Gefühl, dass die beiden sich wirklich gut verstehen. Ist das ein Habitus nach außen oder nehmen Sie den beiden das ab?
Eigentlich sind das unterschiedliche Menschen, die sind aus unterschiedlichen Generationen, die haben auch eine unterschiedliche Prägung, also sind sich nicht zum Verwechseln ähnlich. Aber gerade das kann eine Chance sein, weil in der Ampel war eins der Probleme, dass Robert Habeck dachte, er wäre der bessere Kanzler. Viele Journalisten dachten das auch, haben ihn darin auch bestärkt. Und irgendwann ging es Olaf Scholz wirklich auf die Nerven. Und das gibt es bei Merz und Klingbeil nicht. Weil wenn Klingbeil Kanzler wird, und wie alle Spitzenpolitiker träumt er davon, dann wird er erst nach Merz. Das heißt, diese beiden sehr unterschiedlichen Männer haben ein gemeinsames Interesse. Nämlich, dass diese Regierung jetzt funktioniert. Und glücklicherweise ist das eigentlich auch das Interesse von uns als Bürger.
Nun ist Klingbeil ja doch deutlich geschwächt durch das Ergebnis, was er auf dem Parteitag eingefahren hat, das ja wirklich nicht gut war für ihn als Parteivorsitzenden. Wenn wir jetzt mal sozusagen diese Männerriegen untereinander betrachten, wo ja irgendwie Machtbewusstsein und Durchsetzungswille durchaus etwas ist, was man brauchen kann in solchen Runden.
Aber nicht nur Männer, auch Frauen brauchen Machtbewusstsein.
Oh, das finde ich aber spannend. Da müssen wir gleich mal genauer drüber reden, zu den Frauen kommen wir
auch
gleich.
Frau Merkel war durchaus durchsetzungsfähig.
In der Tat. Aber glauben Sie, dass Lars Klingbeil geschwächt ist in der Wahrnehmung von Friedrich Merz durch dieses Ergebnis?
Ja, natürlich. Natürlich ist er geschwächt. Das ist ein Misstrauensbeweis seiner eigenen Partei und etwas fürchterlich Unkluges. Weil sie werfen ihm vor, du hast nicht genug durchgesetzt bei der Union. So, wenn man sich mal anguckt, wie viele Minister die haben, fragt man sich, wie viel hätte es denn noch sein sollen? Und dann sagt man, der Mann, der zu schwach war, sich durchzusetzen, den schwächen wir noch zusätzlich. Ja, also es ist wie so ein Gladiator, den man mit einer Eisenkugel in die Arena schickt. Warum? Das ist dann eine politisch törichte Tat vom Parteitag gewesen.
So, und jetzt kommen wir zu den Frauen. Das andere Ergebnis war nämlich das Ergebnis von Bärbel Baas, das natürlich wirklich großartig gewesen sein muss für sie. Also sehr, sehr hohe Zustimmung für Frau Baas, die ja bis jetzt eigentlich als Bundestagspräsidentin ehemalige immer eher zurückhaltend war. Jetzt hat sie auch noch dieses sehr, sehr mächtige Ministerium bekommen, das Arbeitsministerium, von dem es heißt, dass Carsten Linnemann es auch so gerne gehabt hätte. Was würden Sie sagen, wie viel Machtbewusstsein steckt in Bärbel Baas? Ich kann ja kaum fragen, wie viel Testosteron steckt in Bärbel Baas. Aber
ich würde auch Testosteron und Machtbewusstsein nicht gleichsetzen. Wie gesagt, gibt mächtige Frauen.
Die Forschung belegt
und gibt. Wir schweifen ab. Ja, Biologie war es nicht mein Feld.
In der Tat.
Zurück zu Frau Baas. Das Erstaunliche war doch, sie macht auf diesem Parteitag ein super Ergebnis. Und wir wussten alle vorher, dass sie ein super Ergebnis macht. Und ich gönne es ihr auch. Nur wäre es nicht clever gewesen, das zu nutzen, um dieser, wie wir schon besprachen, ein bisschen desorientierten Partei ein bisschen zu zeigen, was kommt. Weil was wird kommen? Es müssen Reformen kommen. Also wir können so nicht weitermachen auf dem Arbeitsmarkt, in der Krankenversicherung, in der Rentenversicherung. Also in dem Bereich, den Frau Baas jetzt verwaltet, müssen Reformen kommen. Und wäre es nicht gut gewesen, diese Zustimmung, diese fast ja Liebeswelle auf dem Parteitag zu nutzen und zu sagen, da müssen wir gemeinsam durch, liebe Genossen. Und das hat sie nicht gemacht.
Ja, warum? Eigene Agenda vielleicht?
Ich weiß nicht, vielleicht war ihr wichtig, 98% statt 95% Zustimmung zu bekommen. Nein, also um die Reform wird sie nicht herumkommen. Weil es ist einfach objektiv geboten, das zu tun. Und deshalb bin ich mal gespannt, welchen Plan sie da hat.
Ja, aber ist sie nicht auch irgendwie, muss Lars Klingbeil nicht auch sehr aufmerksam sein, wie sie sich jetzt weiterentwickelt in der nächsten Zeit? Denn im Grunde genommen ist sie ja die starke Person in der SPD.
Ich wäre vorsichtig. Also wenn angenommen, diese beiden führenden Sozialdemokraten würden sich jetzt bekriegen, dann würde das doch für die SPD ganz böse ausgehen. Die SPD ist in einer schwierigen Position. Linkspopulismus, Rechtspopulismus, auch die AfD saugt an den SPD-Wählern. Also die haben es schwer genug. Wenn die sich nicht einig sind, dann wird es ganz schlecht. Und wenn Sie sich angucken, die SPD war ja oft zerstritten in der Merkel-Zeit, aber dann gab es ein Pärchen, Olaf Scholz und Andrea Nahles. Sehr unterschiedliche Charaktere, haben gut zusammengearbeitet. Nahles hat es irgendwann aus der Kurve getragen, aber das war nicht die Schuld von Scholz. Und ich glaube, die SPD redet ja immer so viel von Solidarität. Wenn die nicht Binnensolidarität entwickeln, dann wird es böse enden für die.
Nun ist Frau Baas ja auch die einzige Frau im Koalitionsausschuss, der ja, wenn man ihn fotografiert, eher dem sogenannten Gruppenbild mit Dame ähnelt. Viele werfen Friedrich Merz vor, dass er ein Frauenproblem hätte. Würden Sie das bestätigen?
Wen hätten Sie denn in den Koalitionsausschuss geholt auf Unionsseite? Sehen Sie?
Das heißt?
Naja, das Problem ist...
Mangels Masse.
Nein, aber...
Mangels Qualität.
Qualität ist nicht das richtige Wort. Das sind Positionen, wo Macht ausgeübt wird. Ja? Und wenn es gerade keine Frau gibt, die diese Macht hat, war ja eine Union lange anders. Ich meine, die hatten Angela Merkel, die hatten Annegret Kramp-Karrenbauer, die haben gewisserweise Ursula von der Leyen. Also die Partei, die Frauen in Spitzenpositionen gebracht hat, war ja die Union in Deutschland. Jetzt ist gerade so eine Person nicht da. Wollen Sie dann jemanden aus der zweiten Reihe nehmen und sagt, kämpft trotzdem in der ersten? Schwierige Übung. Auch eine in der Ampel, wo nicht alle Frauen mit glücklich geworden sind.
Nun gibt es ja auch eine ganze Menge Themen mit der SPD, die auch nicht so einfach zu klären sind. Ein paar haben wir schon angesprochen. Auch ein Beschluss dieses Parteitags war, dass die Sozialdemokraten ein Verbotsverfahren anstreben wollen in Richtung AfD. Die Union sieht das eher skeptisch. Wie beurteilen Sie das?
Das wird nichts werden. Und das ist die Gefahr. Wenn man ein Verbotsverfahren für die AfD startet, dauert das lange. Und die AfD macht daraus einen Wahlkampfschlager. Dann werden die Plakate gedruckt, zum letzten Mal frei wählen, AfD. Ja, will man denen das schenken? Und überlegen Sie, zwei Verbotsverfahren für die NPD, die nun wirklich ganz rechts draußen war, sind gescheitert. Also sie gehen dieses enorme Risiko ein, mit der Gefahr des Scheiterns. Ich hatte den Eindruck, dass es bei der SPD eine Übersprungshandlung auf dem Parteitag gewesen, dass sie noch irgendwas brauchten, was sie alle gut finden, und dann haben sie das genommen.
Das heißt, Sie glauben, dass es gar nicht dazu kommt?
Ja.
Das heißt, man müsste es ja dann irgendwann offiziell zurücknehmen, oder würden Sie denken, das verplätschert sich dann
einfach?
Nein,
die SPD kann ja beschließen, was sie möchte. Die Frage ist ja, ob die Bundesregierung oder der Bundestag oder ob eins dieser Organe sich das zu eigen macht. Und auch da, also wenn die AfD sich jetzt noch stärker radikalisiert, dann stellt sich natürlich eine andere Frage. Also man muss auch auf die Fakten gucken. Aber bei dem Material, was der Verfassungsschutz jetzt gesammelt hat, da wäre ich aber skeptisch, ob das für ein Verbotsverfahren reicht.
Wir haben in den Bundestagsdebatten vor der Sommerpause auch häufig gehört, dass die AfD sozusagen ihr Kernthema jetzt losgeworden ist, die Migrationspolitik, weil die Union mit der doch relativ restriktiven Politik von Alexander Dobrindt da andere Performance gezeigt hat als die Ampel zuvor. Und es sieht so aus, zumindest ist der letzte Deutschland-Trend so gewesen, als ob die Zustimmungswerte der Union wirklich steigen würden. Glauben Sie, dass das dieser Migrationspolitik geschuldet ist?
Eine gängige Erklärung, die ich auch für in Ansätzen plausibel halte, ist, dass das Migrationsthema, wenn es ungelöst ist, tatsächlich die Ränder, also vor allem den rechten Rand, treibt. Und gelöst heißt natürlich nicht, es kommt keiner mehr, weil das wird nicht zu erreichen sein. Aber wenn die Leute den Eindruck haben, die Regierung will die Kontrolle und wenn die Zahlen sinken, dann nimmt das Thema an Relevanz ab. Und dann sprechen die Leute wieder über andere Themen. Deshalb duldet zum Beispiel die SPD ja diese Politik an den Grenzen. Also wir haben ja jetzt eine Situation, dass die SPD und der Merz, die CSU, das machen lässt, was die Merkel dem Seehofer immer verboten hat. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass die SPD das zwar öffentlich kritisiert, aber im Herzen hofft, wenn die Zahlen sinken, wenn die CSU an der Grenze Erfolg hat, dann reden die Leute wieder über Wohnen und über Wirtschaft und über Umverteilung. Und das sind vielleicht dann SPD-Themen.
Aber würden Sie es auch so einschätzen, dass die AfD sozusagen ihr Kernthema verlieren könnte? Und welche Themen bleiben dann noch für diese Partei?
Wenn man sich Rechtspopulismus in anderen Ländern anguckt, dann merkt man, wenn die ein Thema abräumen, suchen die sich was Neues. Also nehmen Sie mal in Großbritannien den Brexit. Ja? Das ist ein Riesenthema für Rechtsaußen, haben die dann durchgezogen. Und dann suchen die sich was Neues. Ja? Und ich glaube, dass sie sich zum Beispiel den Klimaschutz suchen werden. Deshalb habe ich in meinem Buch 4 Kapitel zum Klimaschutz, weil ich glaube, da werden wir harte Debatten erleben. Die werden sagen, der CO2-Preis steigt, das ist eine künstliche Verteuerung von Benzin, der Staat bereichert sich. Ja? Also das, was der Habeck mit seinem Heizgesetz erlebt hat, da will ich mal sehen, ob der Merz oder jemand anders das nicht auch erlebt mit dem CO2-Preis.
Wir haben Friedrich Merz ja in den letzten Wochen vor allen Dingen auf den internationalen Bühnen erlebt und viele meinen, dass er als Außenkanzler viel zu viel auf den außenpolitischen Bühnen eben unterwegs war und die Innenpolitik vernachlässigt und fordern, er müsste hier doch innenpolitisch wirksamer sein und die Fäden mehr ziehen, damit es nicht wieder ampelig werden könnte. Stimmen Sie dem zu?
Nein, weil ich glaube, was wäre die Alternative gewesen? Die AfD hat den Vorwurf gemacht, er macht so viele Besuche. Also das ist doch Quatsch. Soll ein neuer Bundeskanzler nicht nach Frankreich zum Antrittsbesuch fahren? Das ist Unsinn. So. Und dann hat er sich bemüht, eine gemeinsame europäische Haltung zur Ukraine hinzubekommen und die Amerikaner ins Boot zu holen. Aber das muss doch getan werden. Also es wäre doch völlig absurd, würde ein Bundeskanzler sagen, die Ukraine interessiert mich nicht. So. Also das gebietet einfach, das ist das Gebot der Stunde. Was er jetzt innenpolitisch macht, ist eine andere Frage. Und wenn er einen Schwerpunkt auf der Außenpolitik legt, wie vielleicht der späte Helmut Kohl, dann muss er jemanden haben, der innenpolitisch die Reformen macht, wie damals Kohl Schäuble hatte. Dann ist entscheidend, ob er so jemanden hat.
Hat er?
Bisschen früh, bisschen große Schuhe für Thorsten Frey.
Genau,
aber
wer könnte es denn sein?
Aber kann er noch kommen? Also.
Sie waren ja auch mit ihm in Washington. Das war ein Besuch, wo alle lange drauf gewartet haben. Oh, wie performt er bei Donald Trump? Wie kann er sich da durchsetzen? Sie haben ihn ja sicherlich unmittelbar vor diesem Gespräch mit Donald Trump erlebt und sicherlich auch anschließend. Schildern Sie doch mal Ihre Eindrücke.
Er war wahnsinnig erleichtert, weil da in diesem Oval Office, das kann ja richtig, richtig schief gehen. Ne?
Das haben wir eben mehrfach gesehen.
Zelensky erlebt oder Herr Ramaphosa aus Südafrika. Und als Friedrich Merz da war, ist es nicht schief gegangen. Und da hat er auch ein bisschen Glück gehabt, weil das Thema dieses Tages war der Zwist zwischen Trump und zwischen Elon Musk. Also da war ja eigentlich der deutsche Bundeskanzler fast wie so ein Statist. Aber gut, hat er halt Glück gehabt, gehört auch dazu. Aber im Prinzip, dass Donald Trump zu Deutschland eine Arbeitsebene hat, das ist, glaube ich, ganz gut für uns. Ne? Also wir müssen den ja nicht mögen, den Trump, aber mit einem amerikanischen Präsidenten, der uns nicht wohlgesonnen wäre, wobei man immer nicht weiß, hält es einen Tag, zwei Tage oder zwei Wochen.
Ja. Kurzarbeitsebene, Mini-Arbeitsebene, wie auch immer. Sie waren ja auch bei den anderen Treffen dabei, Macron, Meloni, er hat ja wirklich fast alle europäischen Leader getroffen. Und im Unterschied, Sie haben sicherlich auch Olaf Scholz häufiger begleitet, fühlen Sie da einen Unterschied? Also haben Sie wirklich das viel Erhoffte und auch zum Teil Herbeigeschriebene vielleicht da auch im Gefühl, Deutschland ist auf dem Weg zu einem neuen europäischen Leadership oder Deutschland ist wieder da oder was auch immer?
Ja, also man darf natürlich jetzt nicht zu früh alles loben, aber tatsächlich hat Merz dann einen anderen Angang. Weil Olaf Scholz hatte ein Problem, dass seine eigene Koalition sich oft nicht einig war und er deshalb gar nicht in Europa sich abstimmen konnte, weil gar nicht klar war, was ist die deutsche Position. Also legendär, als Olaf Scholz die 200 Milliarden auf den Tisch gelegt hat, dieser Doppelwumms, hat er vorher nicht in Frankreich Bescheid gesagt, weil die bis ein paar Stunden vorher gerungen haben. Und das fanden die in Frankreich nicht witzig. So, und da, Merz hat klarere Mehrheiten, eine klarere Struktur in der Koalition, ehrlich gesagt auch die ganzen Milliarden aufnehmen können, die Scholz nicht hatte. Also er ist da einfach in einer konsolidierteren Position und will in Europa damit verlässlicher wirken. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee.
Und kommt er da integrer rüber, würden Sie denken, als Olaf Scholz?
Integrität war nicht das Problem. Olaf Scholz war ein sehr integrer Mann. Mhm. Das ist nicht das Problem gewesen. Nur, das ist doch wirklich schwierig, wenn Sie als Kanzler nach Brüssel fahren und die sagen, was macht Deutschland? Mhm. Und Sie wissen es gar nicht, weil Sie nicht wissen, was Sie durchsetzen können in der Koalition. Das ist ein objektives Problem.
Letzte Frage. Lange anstrengende Tage in Regierungsfliegern, sicherlich auch irgendwie abends durchaus irgendwie mit netten Gesprächen an der Bar und man kommt sich natürlich insgesamt gesehen näher. Was ist denn Ihre Lieblingsgeschichte, die Sie da erzählen können, was Sie so erlebt haben?
Also von so vertraulichen Gesprächen
so ganz vertraulich
dürfen Journalisten so ja nicht berichten. Nein. Und das ist auch, nein, das sind Arbeits... Also wenn jemand wie Friedrich Merz Journalisten trifft, dann... gibt es auch mal einen Witz, aber es ist schon eine Arbeitsbeziehung und er weiß, dass wir da in einem Beobachtungsverhältnis sind.
Das heißt, Sie waren Ihre Distanz, Sie kommen denen ja schon sehr nahe. Also wenn man auch in Ihrem Buch liest, irgendwie in den verschiedenen Runden, mit wem Sie alles gesprochen haben, was Sie alles erfahren haben, da haben Sie ja sehr, sehr viele durchaus weitgehende Aussagen bekommen, ohne dass Sie natürlich die Quellen nennen und müssen Sie ja auch nicht nennen, aber... Ist es nicht manchmal auch eine Gefahr, wenn man dann irgendwie jemanden mag und es wird erzählt? Wie grenzen Sie sich da ab?
Wenn Sie diese Menschen ernst nehmen, dann finden Sie immer etwas, was Ihnen imponiert. Ja? Also zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer war eine Frau mit 3 Kindern. Ich habe auch 3 Kinder. Ja? Oder Armin Laschet ist ein Katholik. Ich bin auch ein Katholik. Aber das kann nicht Ihr Bild von den Leuten prägen. Das ist doch, auch ein Arzt muss jeden behandeln, der da kommt. Oder ein Lehrer muss alle beurteilen fair. So, deshalb muss ich mir doch ein Urteil bilden oder erstmal die Beschreibung zusammenkriegen. Was machen diese Menschen politisch? Mhm. Und dann messe ich die an dem, was sie selber gesagt haben. Und dann messe ich die daran, was ich weiß, was vielleicht richtig oder falsch ist oder wie ich mir das vorstelle. So, und das versuche ich so objektiv wie möglich zu machen.
Und verarbeiten das in einem Buch, das sicherlich viele jetzt auch im Gepäck haben werden, wenn es in die Sommerferien geht. Wo geht's für Sie hin?
Ich darf in die Bretagne.
Oh, wie schön. Ja. Dann würde ich sagen, schönen Sommerferien.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Robin Alexander, Dankeschön.
War mir eine Freude.